Wir haben ja letzte Woche über den Petrus geredet und wie es den Jüngern gegangen ist nach dem Leiden Jesu, wo ihre Träume zerplatzt sind und wo sie nicht gewusst haben, wie es weitergeht und wo sie verunsichert waren und wo dann wirklich Petrus ganz speziell die Liebe Gottes erfahren hat und wo er schon gedacht hat, ja, jetzt bin ich halt raus und jetzt bin ich halt fertig mit der Welt und Gott ist gekommen, Jesus ist gekommen und hat eben die Hand gereicht, ja. Und da gibt es noch so eine kuriose Person da in dem Bereich von nach der Auferstehung, die auch ein bisschen so verkannt wird, also wie auch teilweise der Petrus verkannt wurde oder wo nur die schlechten Sachen betont werden und nicht die guten. Und zwar der Thomas. Ich will ja mal sagen, der gläubige, ungläubige Thomas. Ja, und ich lese euch jetzt die Geschichte im Johannes, Kapitel 20 und Vers 24 bis 29. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Also die vorher ist Jesus den Jüngern erschienen und er hat gesagt, Friede sei mit euch und ich sende euch aus und empfangt Heiligen Geist und so. Und der Thomas war eben da gerade nicht da. Ja. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen mit dieser Haltung beschäftigen. Eben die Situation war ja, wie ich letzten Sonntag auch schon gesagt, es haben sich alle versteckt, es waren alle frustriert und die waren da ja beieinander. Das heißt, sie waren wieder drinnen, also sie waren, ja, Sie waren in einem Raum und ich denke, sie haben auch nicht recht gewusst, wie es weitergeht. Und da kommt Jesus und erscheint den Jüngern eben und sagt zu ihnen, dass der Friede mit ihnen sei. Und er sendet sie aus an diesem Tag und sagt, wie der Vater mich gesandt hatte, so sende ich euch. Und sie werden auch an dem Tag wiedergeboren. Also er haucht sie an und sagt, empfang den Heiligen Geist vor der Kreuzigung, vor dem Leiden Christi konnte kein Mensch eine neue Schöpfung werden, einen lebendigen Geist in sich haben. Und das ist an diesem Tag passiert, wo Jesus sie angehaucht hat und gesagt hat, empfangt Heiligen Geist, da waren sie von Neuem geboren. Und jetzt stellt euch mal vor, der Thomas, der war die ganze Zeit da, nur da nicht. Was der für eine Laune hatte. Also ist dir das auch schon passiert? Da hast du einmal einen Gottesdienst verpasst und dann kriegst du es die ganze Woche um die Ohren. Was war so toll und ach, oh Gott, hat das gemacht. Wow, und so. Und dann, ja, und dann gehst du frustriert heim, ja. Und ich denke, dem Thomas ist schon, also der war halt total frustriert. Also der hat sich doch ausgeschlossen gefühlt. Alle waren da. Und nur er nicht. Und die Maria hat noch den extra Jesus gesehen, der Petrus hat den Jesus gesehen, die Emmaus-Jünger haben Jesus gesehen, nur er nicht. Ja? Und ich denke, eben das ist, muss man ihm zugestehen, dass man bei sowas frustriert ist. Ja? Aber wo ich heute mich eigentlich darauf konzentrieren will, ist, er hat eine richtig gute Seite an sich gehabt, dieser Thomas. Nämlich, er wollte sich damit nicht abfinden. Er hat nicht bitter und beleidigt die Leberwurst gemacht und ist gegangen und dann halt nicht und blablabla, dann bin ich halt der, wo es nicht erlebt hat und da und da liebt halt Gott mich nicht oder irgendwie sowas. Nee, er wollte sich damit nicht als aufgestanden und gesagt, nein, und jetzt kratzt leid, ich will das sehen und ich will ihn nicht nur sehen, ich will ihn anfassen. Ja? Und ich denke, das ist eine super Haltung. Ja? Weil gut, er sagt, wenn ich ihn nicht sehe, werde ich nicht glauben. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben doch alle schon mal so einen Punkt gehabt, ja, wo wir irgendwie, ja, wir haben geglaubt und wir haben für Gott gearbeitet, wir haben Dinge getan und die anderen erleben die Wunder. Da denkst du doch, hallo? Ja, und eben, dann hast du die Wahl, ob du jetzt bitter wirst und beleidigt bist oder ob du zu Gott rennst und sagst, ich brauche jetzt ein Zeichen von dir. Natürlich sagt Jesus, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Aber weißt du was, wenn wir ehrlich sind, wir brauchen alle immer wieder mal etwas Handfestes. Was wir erleben, sonst sind wir ja auch unglaubwürdig. Was würden mir andere Menschen erzählen, die sagen ja, dass Gott lebendig ist und dann sagen die, ja, woran merkst du das? Ja, ich glaub's halt. Na super, das nimmt ja doch kein Mensch ab. Ja, also und ich glaube, wir dürfen Gott bitten, dass er uns was zeigt, dass wir was sehen. Ja, weil Jesus ist offensichtlich darauf eingegangen. Er ist nicht weggeblieben, er ist genau nochmal erschienen. Und auch da, wie beim Petrus, kein Vorwurf, kein erhobener Zeigefinger, kein Aber, sondern komm Thomas. Da bin ich. Leg deinen Finger dahin. Ja, ich bin parat. Ich will dir zeigen, dass es wirklich so ist. Und ich finde auch noch gut, eben dass der Thomas, ja, ich finde es gut, aber ich finde es berechtigt, dass er Zweifel hatte. Weißt du, wie die enttäuscht waren gerade in dieser Zeit? Es sind ja gerade Träume zerplatzt. Und dann kann man auch nicht verlangen, dass er gleich sagt, ja schön und super. Der hat es angezweifelt, er gedacht, der nochmal irgendwie so ein Bluff. Und ich glaube, dass das gar keine schlechte Haltung ist. Weil wenn wir so sind, erleben wir mehr wie Gott. Wenn wir so sind, dass wir nicht klein beigeben und einfach nur glauben, was die anderen sagen, sondern Gott sagen, ich will es auch erleben. Das ist Leidenschaft, das ist was, wo Gott was damit anfangen kann, wo Gott drauf eingeht und sagt, ja, du darfst. Eben, also das ist eine Haltung, die Gott mag, ja. Die anderen waren auch verunsichert, aber er hat sich dafür entschieden, dass er jetzt nicht frustriert sein will und sondern dass er auf Angriff geht, ja, und dass er sich mit Eifer das holt, was er glaubt, dass er ihm zusteht. Und Gott geht drauf ein. Und ich möchte heute eben ein paar Punkte sagen, weil ich denke, das ist eine wichtige Lektion für uns, dass wir so dranbleiben. Also meine Predigt heißt heute, bleib dran. So nicht, wenn du enttäuscht bist, aufgeben. Nicht, weil jetzt der eine nicht geheilt worden ist, das Kind mit dem Bart ausschütten und sagen, okay, Gott heilt nicht mehr. Verstehst du, nur weil du enttäuscht bist, kannst du nicht einfach sagen, so ist es nicht, weil in der Bibel steht was anders. Ja? Und eben mein erster Punkt ist heute, es ist wichtig zu wissen, was Gott sagt. Dass du es weißt. Es gibt viele Christen, und das erstaunt mich und erschüttert mich eigentlich auch immer wieder. Die sagen, ja, der hat gesagt das. Und da habe ich gehört, dass der hat gesagt das. Und davon können wir nicht leben, Leute. Gott will zu uns selber reden. Du brauchst deine eigene Offenbarung. Du musst selber lesen, was steht über mein Problem in der Bibel. Und du kannst schon annehmen, was andere sagen. Aber wenn du es nicht für dich verdaust und verarbeitest und selber dich damit abgibst und selber Gott um diese Offenbarung, wie der Thomas, ich will es aber selber sehen. Ich will es aber auch selber sehen. Weißt du, es hat Zeiten gegeben, da war ich, Boah, da war ich so, wie soll ich sagen, da war ich so, ja, auch frustriert, dass bei uns im Land nicht mehr passiert. Und das war eine Zeit, da habe ich, ich hatte mal, ich weiß nicht, wer kennt hier noch Reinhard Bonke, kennt hier noch jemand, älteren Semester, ja, also, aber der war so zu seinen wichtigen Zeiten, war der ja sehr erfolgreich in Afrika und da waren auf seinen Crusades waren Hunderttausende von Menschen und haben sich auch viele, viele bekehrt und ich hatte da mal was gespendet und dann habe ich immer so von ihm so Werbezeug und auch so Plakate, ja, am Weihnachten kriegst du ein Riesenplakat, kannst dir aufhängen, also alles voller schwarze Menschen, so ein Bild von seinem Feldzug, also von seiner Evangelisation. Und an so einem Tag, wo ich immer mal wieder frustriert war, habe ich dieses Bild gesehen und habe gedacht, nee, ich kann es überhaupt gar nicht angucken. Es regt mich gerade so auf. Es ist ja schön, was in Afrika passiert, aber ich kann es nicht angucken. Ich fühle mich so am Seil runtergelassen. Ja, was mache ich die ganze Zeit? Ich schaffe für Jesus, ich mache, ich tue und ich auch andere in Deutschland. Aber wir haben noch nie sowas gehabt. Und ich denke, so darf man auch sein. Man, nur nicht negativ sauer sein, nicht böse sauer, aber so eine heilige Unzufriedenheit haben. Und hey, ich kann es mir nicht angucken, habe es im Mülleimer geschmissen. Gott bless den Reinhard Bonke und es sollen nochmal doppelt so viele von mir aus dort sein, aber ich will es jetzt einfach gerade nicht sehen. Ich kann es nicht vertragen. Oder kennst du so Situationen, da bist du auch gerade frustriert und dann triffst du irgendjemanden und dann tun sie dich total ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Genau, also sie reden dich halt zu und wow, und Gott hat das getan und da habe ich Gott gefragt und dann hat er das gesagt und dann habe ich gesagt. Und eigentlich kennst du die ja Person und manchmal denkst du dir, wenn ich so leben würde, ja, du hast es noch dazu das Gefühl, da steht das Leben nicht wirklich dahinter. Boah, da kann ich also echt. Da gehst du doch heim und denkst dir, und ich? Man muss auch nicht alles glauben, man muss auch nicht immer alles glauben. Aber weißt du, ich denke, daraus sollte ein Hunger entstehen. Daraus sollte ein Hunger entstehen. Und ich denke, dann sollen wir näher zu Gott hin und sollen ihn fragen, was sagst du zu mir? Was kann ich tun? Wo stehe ich? Was willst du mit mir tun? Ich stehe da. Also vorher, als wir hier im Lobpreis waren, so hat Gott ganz persönlich zu mir geredet. Ich muss es kurz erklären, weil die meisten sonst nicht verstehen. Und Gott sagt, ich will, dass du meine Pappschachtel bist. Und ich habe vor längerer Zeit eine Predigt gehört von jemandem, der das erklärt hat, dass wie bei der Pizza, ne? Wenn du eine Pizza bestellst, dann kriegst du diese Schachtel. Aber das Wichtige ist das, was drinnen ist, die Pizza. Aber die Schachtel, die braucht es, damit die Pizza geliefert werden kann. Wir können es ein bisschen heiliger ausdrücken. Herr, ich bin das Gefäß. Und du füllst mich. Aber Gott hat heute Morgen zu mir gesagt, ich will, dass du meine Pappschachtel bist. Und da habe ich mich richtig gefreut. Wurde, ja, das will ich. Ich will einfach in meiner ganzen Schwachheit, in meiner ganzen Mangel, was man so hat als Mensch, einfach zur Verfügung stehen. Es wichtig ist, dass die Pizza gut ist, wo man liefert. Also wichtig ist, dass die Botschaft gut ist, die man liefert. Und dann kommt man auch nicht so unter Stress. Ich finde das extrem befreiend, weil ich muss nichts bringen. Ich muss nur eben der Überbringer sein, der Bote sein. Ja, also, aber eben, ich denke, da sollte man hungrig sein. Und ich denke, der Thomas hat Zweifel gehabt, aber weißt du, ich glaube, manchmal ist es gut, Dinge anzuzweifeln. Weil dadurch, oder anzweifeln ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber nachprüfen. Also in meinem Leben war das immer so, dass wenn ich Dinge neu überfragt habe, hinterfragt habe, dass ich dann nachher stärker war im Glauben. Und dann habe ich es nicht nur gewusst, weil ich es gehört habe oder weil es jemand anders gesagt hat, sondern weil ich es rausgefunden habe. Ich habe schon oft hier erzählt und die, die mich kennen, kennen die Geschichte auch zur Genüge schon, aber es war wirklich so, wo ich Gott kennengelernt habe und wo ich so angefangen habe, Predigten zu hören und so. Und dann haben sie so Zeug geredet und ich habe immer daheim nachgelesen. Da hat einer gesagt, ja, dass Gott heilt und er, ja, kann ja schon reden, das glaube ich wegen dem nur lang nicht. Also nicht, dass ich bockig war, ich habe, verstehst du, gesunder Hunger. Und bin heim und habe alles ganze im Neuen Testament durchgelesen und alles rot angestrichen, wo Jesus geheilt war. Am Schluss bin ich zu der Erkenntnis gekommen, das stimmt, was sie gesagt haben. Und dann haben sie über den Heiligen Geist geredet, das Gleiche von vorn, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich alles gewusst habe. Aber weißt du, dann habe ich es wirklich gewusst. Und mich nicht zufrieden gegeben mit dem, was andere sagen, und einfach Ja sagen. Und ihr solltet es auch nicht tun. Sondern auch mal Sachen hinterfragen. Was ganz gut ist, wenn du mit Ungläubigen redest, weil dann musst du einfach Antworten haben. Die stellen nämlich genau die Fragen, eben, wieso glaubst du das? Ja, warum machst du das? Und das ist super, da kannst du dich hinterfragen. Ob du dir eigentlich irgendwas angewöhnt hast und nur noch mit deinem Hirn irgendwie dabei bist oder ob du es wirklich von ganzem Herzen glaubst. Ich sage, ja, warum betest du früh? Gute Frage. Ne? Also wenn man das nicht hinterfragt, dann macht man Dinge am Ende nur noch aus Gewohnheit und nicht aus Überzeugung. Und wenn du Dinge hinterfragst und nochmal neu drüber nachdenkst, dann zeigst du Hunger nach der Wahrheit und Gott wird es immer beantworten. Gott wird es immer beantworten. Und dann bist du auch nicht in Gefahr, dass du irgendwie mit so einem großen Strom irgendwo mit hinschwimmst, wo es irgendwo hingeht, wo nicht gut ist. Dann bist du nicht so verführbar. Ja? Eben, also wissen, was Gott sagt, in seinem Wort nachforschen, ihn persönlich fragen. Steht ja nicht alles haarscharf in der Bibel, aber oft bin ich zu Gott gegangen und habe gesagt, hey, der sagt das und der sagt das und der sagt das. Ja, was jetzt? Ich will es wissen. Herr, zeig es mir. Herr, sag mir was ich persönlich verstehen kann. Ich habe immer eine Antwort gekriegt, Leute. Mit der ich leben konnte, was ich verstehen konnte, mit dem ich laufen konnte. Aber das erfordert nicht nachgeben und klein beigeben, sondern so jetzt erst recht. Ja? Der zweite Punkt ist, dass man den Feind identifiziert. Es geht ja hier um Probleme oder um Dinge, wo nicht so laufen, wo man denkt, das ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Den Feind identifizieren. Weil es ist eben nicht Gott, der schlecht ist. Es ist nicht Gott, der es schlecht mit dir meint. Es ist nicht der Partner und es ist nicht der Chef und es ist nicht der Nachbar, der, gegen den du kämpfen musst und der dir das Leben sauer macht. Die Bibel sagt, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Das heißt, da steht immer eine finstere Macht dahinter. Und wenn wir den Feind identifizieren, dann können wir gegen den Feind kämpfen und nicht gegen was Falsches. Ja? Wir lesen 1. Korinther 9, Vers 26. Und da steht, ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Also da ist davor und dahinter einfach auch nur, wie sehr der Paulus sich hingegeben hat, wirklich mit Haut und Haar. Ja, er sagt, ich zerschlage meinen Leib und so weiter und so weiter. Aber mir kommt es auf diesen Vers drauf an. Der Paulus sagt zu uns, nicht einfach in der Luft rumhauen. Ja, das ist wie wenn du sagst, ja und ich bete für den und für den und für den Frieden der Welt und für da. Das kannst du dir sparen, sondern gezielt beten, gezielt gegen Feind und nicht gegen Menschen kämpfen. Also den Feind identifizieren, dann bleibt auch dein Herz in Ordnung. Dann musst du nicht verletzt sein, sondern dann weißt du, es ist nicht mein Nachbar, der mir so zusetzt. Und wenn ich jetzt den los bin, dann kommt der Nächste. Das ist ja immer, wir denken immer, wenn wir die Person echt endlich mal los sind, die uns so zusetzt, so, dann geht die vielleicht, aber dann kommt der Nächste. Und irgendwann musst du dich mit dem auseinandersetzen, weil du bist immer der Gleiche. Und wenn du weggehst, du gehst auch immer mit dir woanders hin. Hast dich ja auch immer dabei, ne? Also, lieber die Einstellung verändern. Genau. Nicht in die Luft schlagen, gezielt den Feind erkämpfen, gegen den kämpfen und nicht gegen Fleisch und Blut. Mein dritter Punkt ist, im Glauben kämpfen. Was bedeutet überhaupt im Glauben kämpfen? Das ist auch sowas, denke ich, was oftmals missverstanden wird. Weil wir müssen hier aufpassen, dass wir in Balance bleiben. Weil wir sind selber nicht Gott. Völlig neue Erkenntnis, ja? Wir sind nicht Gott, aber wir führen uns manchmal so auf. Oder wir denken manchmal, dass wir uns so aufführen müssen. Was bedeutet, wir sind nicht Gott? Das heißt, dass wir Dinge nicht aus unserer eigenen Kraft verändern können. Und deswegen geht es auch nicht darum, siehst du, wenn du jemand jetzt bist, der heute Morgen sagt, ja, das spricht mir aus dem Herzen, ich will so jemand sein und so, kannst sicher sein, der Feind will dich in Zukunft vorauspushen. Andere will Alarm legen, aber dich will er vielleicht übers Ziel rauspushen. Und ich merke, dass mir das auch manchmal so geht, je nachdem, was, um welche Menschen ich mich kümmere und wenn das dann mein Herz so anfasst und wenn es mich wirklich so auch persönlich so trifft, dann muss ich extrem aufpassen, weil ich bin so ein, ich traue mich dann fast nicht mehr zu schlafen, jetzt muss ich nur beten und Herr, weck mich auf und wenn irgendwas ist und ich bete ganz bestimmt, ich bin ganz bestimmt da und, dann, und das könnt ihr nur machen und das könnt ihr nur machen, bis Gott sagt, halt! Du kämpfst nicht mehr aus dem Geist, du kämpfst mit deinen eigenen, du denkst, du musst jetzt das Ruder rumreißen. Und manchmal merke ich es erst, wenn ich völlig kaputt bin. Und denke, was? Und die ganze Zeit habe ich gedacht, das muss ich doch mal, ich bin doch Pastor und muss mich doch kümmern und muss doch machen und tun. Aber eben, ich bin der Pastor, ich bin die Schachtel, ich bin nicht Gott. Ich bin die Schachtel, das ist super. Ja. Ah, nur eine alte Schachtel, aber es ist doch gut. Ist doch herrlich, wenn es ja gar nicht auf die Schachtel drauf ankommt, sondern auf den Inhalt. Ja, völlig egal, genau. So gut, das ist so befreiend, Leute. Ja, immer. Und das sind immer, und das ist die eine Seite. Und die anderen Leute schwappen auf der anderen Seite rüber. Die denken, ja, wenn ja sowieso Gott alles machen muss, wieso muss ich jetzt dann überhaupt noch was machen? Ich setze mich einfach daheim, habe eine gute Zeit und wenn das kommt, dann kommt es halt. Und wenn es nicht kommt, dann kommt es halt nicht. Also weißt du, das ist eigentlich, das nennt man Kismet. Also das ist eine falsche Religion. Also das ist definitiv falsch. So, dieses, da kommt halt, wie es kommt. Gott hat uns hier auf Erden gesetzt, um zu regieren und um zu herrschen. Wir können nicht einfach hier sitzen und sagen, ha, da kommt, warte ich mal, bis es über mich kommt. Weißt du, da kannst du lang warten. Ja, wenn du wartest, bis es über dich kommt, dass du für deine Verwandtschaft beten sollst, dann kannst du auf Ebene, das wird nie über dich kommen. Garantiert nicht. Nein, da kannst du lang warten. Also, wir müssen die Balance finden. Ja, was ist das dann? Wie kämpfe ich denn dann im Glauben? Ich habe ein paar Bibelstellen rausgesucht. Wir lesen Kolosser 2, Vers 1. Und da sagt der Paulus, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Das ist ein Paulus-Satz. Ja, aber mir kommt es jetzt darauf an, so wie der Paulus sagt, welch großen Kampf ich habe um euch. Wie kämpft man? Was hat der Paulus gemacht? Der Paulus hat gebetet. Wir haben ganz lange Gebete in der Bibel, wie der Paulus immer auch für die Heiligen gebetet hat um Erkenntnis, um Weisheit, um Offenbarung und sowas. So hat er gekämpft für die in Laodicea. Und er hat auch sich gekümmert. Er ist immer wieder in die Gemeinden, wenn es ihm irgendwie möglich war, hingegangen. Und das war damals nicht so einfach. Du bist nicht in den Flieger gesessen und ja, hast mit dem Taxi dich holen lassen. Es war sehr beschwerlich, unter Lebensgefahr. Hat er versucht, zu den Menschen hinzugehen, um ihnen zu helfen, um Fragen zu beantworten, um da zu sein, um sich zu kümmern. Und ich denke, das ist zum Beispiel eine Art, wie wir kämpfen können. Wir wollen, dass unsere Familien errettet werden. Wir wollen, dass Freunde errettet werden. Weißt du, es geht nicht ohne, dass du für sie betest und auch nicht ohne, dass du dich kümmerst. Eben, immer so wie der Heilige Geist dich führt. Wir wollen ja in Balance bleiben. Ja? Und jetzt höre ich schon wie bei der einen gesagt, ja, ich habe eben doch nicht so viel gebetet, wie ich sollte. Nein. Lass ihn nicht unter Druck bringen. Bete dann, wenn es der Heilige Geist dir zeigt und sei unter der Kontrolle. Aber kümmere dich auch. Wir wollen nicht sein, ich denke, was ist der Unterschied zwischen einem Pharisäer und einem lebendigen Christ? Ein Pharisäer sagt dir, wo es lang geht und der Christ macht was. Er kümmert sich. Pharisäer haben gesagt, ja, was weiß ich, irgendwelche Gesetze. So, Jesus ist hingegangen und hat das Brot vermehrt. Der hat nicht gesagt, dann nimmt es halt irgendwie im Geist oder was weiß ich so. Nee, er hat Brot vermehrt, weil er gesehen hat, die kommen so nicht mehr rein, die haben Hunger. Oder der einzige Sohn der Witwe, der gestorben ist, den weckt er auf. Oder was weiß ich, oder die Verzagten, die tröstet er. Ja, Jesus hat immer seine Worte bestätigt durch das, was er getan hat. So kämpfen wir im Geist. 2. Timotheus 4, Vers 7. Ist der Timotheus, und da steht, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, sagt der Timotheus am Ende. Was können wir da draus lernen? Also wir wollen ja wissen, wie man kämpft. Die Schwäche vom Timotheus war offensichtlich, kannst du lesen in der Bibel, erstens, dass er lange Zeit gedacht hat, er hat nichts zu sagen, weil er zu jung ist, und zweitens hat er mit Angst zu tun gehabt. Ja, weil ein Kapitel vorher, also im Kapitel 1, sagt der Paulus zu ihm, du hast nicht einen Geist der Furchtsamkeit. So, und von der Kirchengeschichte her wissen wir, dass er wirklich Panik gekriegt hat, wo die Verfolgung so schlimm geworden ist. Und der Paulus sagt zu ihm, das musst du überwinden, tu das bekennen, dass du nicht einen Geist der Furchtsamkeit hast, sondern der Kraft und der Liebe und des besonnenen Denkens. Und der Paulus hat das überwunden, der Timotheus, der hat das überwunden. Und er hat das auch überwunden, dass er sich so niedrig fühlte und zu jung fühlte. Der hat ja damals dann die große Gemeinde geleitet und war da in Ephesus. Und man weiß, dass er am Schluss auch sein Leben für Gott gegeben hat. Also das steht in der Kirchengeschichte, da war wohl ein Riesenaufmarsch. Und die Kaiser wollten ja damals, dass man sich vor ihnen beugt, weil sie haben ja Gottheit beansprucht. Und da war wohl in so einem Riesending, wo alle sich gebeugt haben, und er ist als einzigster stehen geblieben. Er wollte sich nicht beugen vor dem falschen Gott und hat dann mit seinem Leben bezahlt. Also man kann sagen, er hat seine Furcht besiegt, oder? Das hat er. Also so kämpfen wir, indem wir wirklich unsere Schwachheiten erkennen und an denen schaffen, und so überwinden lernen und so fähig sind, das zu tun, was Gott zu uns sagt. Und dann tust du eben eine Bibelstelle bekennen oder dann holst du dir Rat und Hilfe und lass für dich beten, aber tu was dagegen. So kämpfst du im Glauben. Epheser 6, Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Vorher im Vers 10 steht, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also hier sagt der Paulus, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, die ganze Waffenrüstung. Ja, so kämpft man den Kampf des Glaubens, wenn man mit der Rüstung kämpft. Und die Rüstung, mit der Rüstung kämpfst du nicht. Also Christen machen wirklich manchmal witzige Sachen. Ich kenne jemanden und die sagt, ja, ich ziehe jeden Morgen meine Waffenrüstung an. Ich ziehe den Helm an, ich sage, ich nehme das Schwert und das ziehe ich das an und so. Und dann fragt jemand, ja, und wie schlafst du in der Nacht? Was ist dann? Wenn du ihm immer das früh anziehen musst, was ist denn dann? Kann man dich in der Nacht angreifen? Du ergreifst die Waffenrüstung nicht, indem du betest, ich nehme jetzt meinen Helm und ich nehme jetzt, da passiert gar nichts. Du musst die Waffenrüstung nehmen, indem du die Dinge tust, was das bedeutet. Also wenn du sagst, ergreif den Schwert des Geistes, dann kannst du nicht sagen, ich ergreife das Schwert des Geistes, sondern was ist das Schwert des Geistes? Ist das Wort Gottes. Also nicht ein Schwert ergreifen, sondern Wort Gottes ergreifen und mit dem Wort Gottes kämpfen, dem Feind gegenüber das Wort Gottes bekennen und sagen, das ist das, was Gott sagt und was du sagst, ist mir gerade egal. Also so kämpft man mit dem Schwert des Geistes. Und wenn man mit dem Schwert des Geistes kämpft, dann wird auch das Schild stabiler, das Schild des Glaubens. Du kannst nicht sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Sondern der Glaube kommt vom Hören, indem du das Wort Gottes bekennst, mit dem Wort Gottes reinschlägst. Ja, dann hörst du das, was du sagst und dann kommt Glaube. Und dann nimmst du noch der Heilige Geist dazu und dann kriegst du ein stabiles Schild. Das heißt, mit dem kannst du den Feind abwehren, weil du durch das Wort, was in dir ist, hast du Glauben und kannst abwehren. Das ist ja nicht eine natürliche Sache, das ist was, was im Geist ist. Oder den Helm des Heils. Ja, wie setze ich den Helm des Heils auf? Wenn Angriffe kommen auf meine Emotionen, auf meine Gedanken, auf mein Gehirn, dann nehme ich den Helm des Heils, indem ich das Wort Gottes proklamiere und dagegen setze. Und mich umgib und sag, Herr, ich begebe mich unter deinen Schutz und unter deinen Schirm. Ich bedecke mich mit dem Blut Jesu und ich sage, der Feind darf meine Gedanken nicht mehr angreifen. Und ich sage jetzt im Namen Jesu, diese schlechten Gedanken, ihr müsst gerade gehen. So kämpft man im Geist. Wenn manche dann sagen, ja, ich habe gekämpft, dann fragst du, ja, ich habe immer gesagt, Jesus, mach doch. Er hat dir diese Waffe gegeben und diese Waffe sollst du nehmen. Das ist was Biblisches. Ja? Und der Panzer der Gerechtigkeit. Wieder, es ist eigentlich immer das Wort Gottes. Ja? Was ist der Panzer der Gerechtigkeit? Dieses Bewusstsein, dass du gerecht bist in Jesus und dass du nicht der Verlierer bist und du bist nicht der Loser, sondern bist gerecht. Aber wie hast du diesen Panzer? Indem du das bekennst. Leute, ergreift das Wort Gottes, ergreift das, was Gott zu euch gesagt hat und lauft mit dem Wort Gottes. Ich will jetzt keine Hände sehen, aber ich will euch schon mal fragen, hat jemand diesen Zettel benutzt, seit ich darüber gepredigt habe? Danke, Peter. Ich will keine Hände sehen, weil ich will ja hier nicht niemanden bloßstellen, aber manche haben es ganz bestimmt gemacht. Dann sagst du, ja, das sagt mir nichts. Dann hast du sicher deinen eigenen Zettel geschrieben. Was Gott zu dir gesagt hat, die Bibelstellen, die Gott zu dir gesagt hat und die du jeden Tag bekennst. Ah, heute ist es aber unbequem hier drin. Ja, aber Leute, es nützt nichts. Du kannst das selber entscheiden. Wenn du vorwärts gehen willst, dann ist das der Weg. Und du bist hier freiwillig. Und wenn du das nicht willst, dann musst du aber auch nicht jammern. Verstehst du? Es gibt nur diese Regel. Das ist nicht, was ich erfunden habe. Das ist, was Gott erfunden hat. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann lass uns doch auch so leben. Und da musst du eben schon Energie aufwenden. Aber eben nicht eigene Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Und dann gehst du vorwärts und guckst nicht zurück und kämpfst mit dem Wort Gottes und streckst dich aus und sagst, ich will nicht enttäuscht sein, sondern jetzt will ich es gerade erst recht sehen. Und mein letzter Punkt ist eben dieses wirklich niemals einfach so dieses Zufrieden, also die ungöttliche Zufriedenheit, dass ich soll mir zufrieden sein, aber eben dieses, hey, ich will noch mehr erleben, da ist noch mehr, da ist noch Luft nach oben, ja, und sich auch nicht damit zufrieden, dass Gott woanders wirkt, sondern da, wo er dich hingesetzt hat, da will er durch dich wirken, ja, und da will er, ja, dir beistehen. Ja, und da will er, dass das zustande kommt, was er zu dir gesagt hat. Und, Der Paulus sagt, ich renne mit Ausdauer die Rennbahn. Also das ist ein Marathon, was wir laufen. Es ist nicht ein Sprint. Ja, manchmal laufen wir so Sprints und dann denken wir, jetzt ist nichts passiert und dann lassen wir es wieder sein. Aber es geht um Ausdauer, es geht um Durchhalten. Es geht, stell dir vor, du gehst auf den Berg und du schwitzt und du überwindest und du überwindest und dann um 10 Meter unter dem Gipfelkreuz sagst du plötzlich, ach, jetzt morgen nicht mehr. Das macht doch kein Mensch. Das sagt man doch, jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt will ich auch nur ganz oben hin. Und so ist es auch im geistlichen Bereich. Eben warten, nicht einfach in der Mitte umkehren, sondern auf Gott warten, dass er dir Weisung gibt, dass er und auch einfach immer gucken, dass du diesen Rückenwind, das sagt man jetzt gerade Gott, das ist ganz wichtig, ist es. Hier sitzt irgendjemand drin, der sagt, ich mach doch das. Aber wichtig ist, dass wir mit dem Rückenwind vom Heiligen Geist laufen. Ich persönlich habe mir abgewöhnt, für Dinge zu beten, wo mir nicht einmal was in den Sinn kommt, wenn ich da will ich beten, da kommt mir nicht einmal was in den Sinn. Und nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich spüre, da ist kein Rückenwind da. Der Heilige Geist will das jetzt gar nicht. Was, der will nicht, dass du betest? Nee, natürlich will er da, aber er will, dass ich dann bete, wenn er es mir sagt. Natürlich, vorher haben wir gerade gesagt, das ist Beständige und das, es geht jetzt nicht um diese Bekenntnisse, um dieses, aber zum Beispiel Fürbitte, da kann man sich so verrennen, so, oder man kann sich irgendwo fest beißen an irgendwas und man hat nie Gott gefragt, ob er das eigentlich will. Und das ist wichtig, dass wir auch immer wieder Gott fragen, Herr, willst du, dass ich mich dafür einsetze? Willst du, dass ich dafür bete? Und, oder willst du, dass ich jetzt gerade was anderes mache? Also einfach flexibel sein, das machen, was wir spüren, was dran ist. Und dafür ist es einfach wichtig, dass du schon ein bisschen Zeit mit Gott verbringst. Ja? Und ich glaube einfach, wenn wir dann Stück für Stück überwinden, dann werden wir stärker. Dann werden wir stärker im Glauben. Die Dinge, wo ich persönlich erlebt habe, da bin ich viel stärker als wir Dinge, wo ich noch nicht so erlebt habe. Dann denke ich mir, ja, es kann vielleicht bestimmt gut und möglich, aber ich habe es jetzt noch nicht so erlebt. Aber wenn du Dinge überwunden hast und dran geblieben bist, und dann bist du nachher stärker. Aber du bist nicht nur stärker, du bist auch demütiger, weil du siehst, du hast es selber nicht gekonnt, sondern das ist Christus in dir. Ja, und du wirst barmherziger, weil du weißt, was Leiden ist. Und dann fährst du nicht im anderen oben drüber und sagst, ha, 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 und ist schon nicht so schlimm und so, wird schon wieder besser. Das geht nicht, sondern du wirst barmherziger. Du kannst dich identifizieren mit jemandem, der gerade durchs Tal durchgeht. Und statt von oben runter eine schlaue Bibelstelle zu sagen, nimmst du ihn bei der Hand und sagst, wir gehen zusammen. Wir laufen zusammen durch dieses Tal. Ich gebe dir die Hand und ich laufe mit dir. Ich bin nicht Gott, aber ich kann Zeit für dich haben. Ich glaube, so wichtig jetzt in dieser Zeit, wo so vieles, alles ist solo und einzeln und für sich. Und Gesellschaft ist so geprägt, ist nicht mehr auf Gemeinschaft, auf Familie geprägt, sondern jeder kämpft so vor sich hin. Lass uns im Reich Gottes uns anders verhalten. Eben, dass wir uns als Geschwister sehen, dass wir Anteil aneinander nehmen und haben und miteinander kämpfen. Und wenn der eine Gott durchhängt, dann betet die anderen. Jeder hat nur so eine Zeit, wo man sagt, ich kann wie nimmer. Und dann brauchst du Leute, die mit dir gehen und für dich das Schild hochheben. Wollen wir so uns verhalten, dranbleiben, so wie der Thomas sein, wir dürfen ruhig mal was anzweifeln, aber dafür wollen wir noch mehr sehen und das Echte sehen. Ja, wollen wir so sein? Lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Ich möchte jetzt noch was sagen, wo wir vorher gebetet haben, vor dem Gottesdienst, ist ein Eindruck da gewesen, dass Gott heute Morgen möchte, dass Dinge, es war ein Bild wie das, was in der Mitte abgehakt wird und das eine fällt auf die gute Seite und das andere fällt auf die schlechte Seite. So, dass Gott will, dass du heute Morgen eine klare Entscheidung für Sachen triffst, die müssen nicht unbedingt schlecht sein, aber dass du vielleicht auch Dinge loslässt. Und das gehört auch zu diesem Kampf des Glaubens. Kein Soldat hat auch nur einen Rucksack hinten drauf und trägt noch einen Karren hinter sich her. Wenn wir Soldaten sein wollen für Gott, dann haben wir seine Rüstung und tragen nicht altes Zeug nur mit, was uns aufhält und wo wir so mitschleppen und wo uns das Leben schwer macht. So, ich möchte heute Morgen einfach dich ermutigen, dass du jetzt gerade jetzt die Zeit nimmst und sagst, ey, lass das los, das hält mich die ganze Zeit nur auf. Wenn du vielleicht erkannt hast, warum bin ich nicht so frisch, warum kann ich nicht so laufen, und das Sachen sind, die dich müde machen. Ja, müde machen, mürbe machen. Und wenn du sagst, ja, wie soll ich damit umgehen? Hier hat es Leute, die Leiter, die dein Wir-Leiter oder die Gemeindeleiter oder jemand, der sonst oder jemand, der im Beten gut ist, die können dir helfen, dass du das bewältigst in deinem Leben, dass du das loslassen kannst. Aber ich glaube, eine Entscheidung kannst du heute Morgen treffen. Ich lass los, was da hinten ist, und ich will in dieser Rennbahn laufen. Ich will was erleben mit dir her. Und ich glaube, dass du heute Morgen auch Enttäuschungen loslassen musst. Enttäuschungen, wo du gemacht und getan hast und du hast keinen Sieg gesehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, lass es heute Morgen los und bring es zu Gott. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass das Gute von dir kommt. Und ich möchte zusammen mit dieser Gemeinde einfach vor deinen Thron kommen. Und Herr, und ich bete, dass du zu jedem Einzelnen redest heute Morgen. Ganz persönlich redest. Und dass wir erkennen, wenn wir heute Morgen Dinge loslassen müssen, damit wir weiterkommen, damit Dinge, die uns nur aufhalten. Und Herr, ich bete jetzt wirklich, dass dort, wo wir enttäuscht waren, wo wir bitter geworden sind, weil Dinge einfach, obwohl wir in unseren Augen alles getan haben, einfach nicht so gelaufen sind und wir wirklich enttäuscht waren, Herr. Und ich bitte dich, dass du vergibst. Ich bitte dich für mich selber, wenn solche Situationen noch nicht bereinigt sind, vergib, Herr. Und ich bete auch, dass ja, in der Gemeinde jetzt, sag einfach jetzt zu Gott, Herr, vergib mir, wenn du kannst es still für dich tun, wenn du betroffen bist. Und ich gebe das jetzt an dich ab und ich weiß, dass du, Herr, das Beste willst in meinem Leben und du willst mehr als wir alle, dass wir geheilt sind, dass wir befreit sind, dass Reich Gottes gebaut wird, dass Menschen geliebt werden. Herr, du willst mehr als wir alle das. Und ich danke dir dafür, dass wir teilhaben dürfen, aber wir geben es dir hin, dort, wo wir offensichtlich eine Pleite erlebt haben, Herr, dass wir sagen, hey, wir stehen auf und wir laufen weiter. Wir laufen jetzt einfach weiter und glauben, dass es beim nächsten Mal besser wird. Danke, Herr. Ich bete auch für diejenigen, die andere Dinge loslassen müssen, wo sie quälen und wo die Vergangenheit auch. Ja, ich glaube, heute Morgen sind wirklich die schlechten Erfahrungen, auch in anderen Bereichen, wo wir loslassen müssen und sagen, hey, das ist nicht die Wahrheit, das muss nicht wieder so sein, sondern ab jetzt kann das Leben anders verlaufen. Und es ist wichtig, dass du heute Morgen die Worte bindest, wo du negativ über dich geredet hast. Herr, mir bindet diese Worte, wo wir uns selber aufgehalten haben und selber gefangen genommen haben, indem wir gesagt haben, das wird schon wieder so passieren und so war es immer schon und es wird nie anders werden. Solche Worte, Herr, die binden wir heute Morgen und wir sagen, dass in diesen Worten keine Kraft mehr ist und wir weisen das von uns und sagen, Herr, wir wollen das erleben, was du für uns vorgesehen hast in unserem Leben. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und Herr, ich bete einfach auch für uns alle, dass wir mehr von deiner Kraft erleben, Herr. Wir wollen, Herr, ich will echt, wie der Thomas, ich will mir nicht zufrieden geben mit dem, was andere erleben, Herr. Ich will mehr von dir sehen. Ich will mehr von deinem Werk sehen. In mir, durch mich, durch diese Gemeinde, Herr. Herr, ich will am Hochrhein sehen, wie du durchbrichst. Ich will sehen, wie du durchbrichst und zeig uns, wie wir die Menschen erreichen können, Herr. Und gib uns einfach diese Kraft, Herr, dass wir voran